Der Sky Sport Austria Audiobeweis, na, das ist schon mal völliger Blödsinn.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 39.
Der Sky Sport Austria Podcast Audiobeweis. Heute sprechen wir über das Nationalteam. Bei mir Marc Janko und Fredl Tata. Schön, dass ihr da seid.
Servus.
Hallo.
Das Nationalteam, Marc, du warst jahrelanger Bestandteil des Nationalteams. Jetzt bist du den zweiten Lehrgang schon nicht mehr dabei.
Ich bin brennhaft.
Komisch?
Nein, überhaupt nicht komisch. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, meine Karriere zu beenden. Und ich habe jetzt nicht irgendwie mir im Hinterköpfchen gedacht, ja, vielleicht kann ich da noch dabei sein. Das wäre dann wirklich schon ziemlich arg gewesen.
Aber geht so ein Typ wie Marc Janko dem Nationalteam ab, Fredl?
Typ würde ich jetzt nicht sagen, ja, weil es geht ja auf dem Spielfeld nicht um Typen, sondern um solche Spieler, die Tore machen.
Dann sprechen wir über Spielertypen.
Ja, das ist ganz klar, weil wie viele Tore hast du gemacht im Team?
28.
Na bitte.
Bei 68 Einsätzen.
Also mehr braucht man nicht mehr sagen.
70.
Wir haben...
Dann bin ich vollkommen falsch informiert.
Macht ja nichts. Du musst ein größeres iPad kaufen, da sieht man nichts.
Vermutlich.
Ja. Wir haben ja diese Sache schon des Öfteren gesagt, dass wir wieder Stürmer brauchen, die wirklich treffen. Und jetzt muss Marko Arnautovic seine Rolle übernehmen.
Und er macht sehr gut.
Er macht sehr gut, aber trotzdem glaube ich fast, seine Rolle als Zehner wäre noch idealer. Also
als Zehner?
Ja, als Spieler, der auch einen Finalpass spielt, der, wenn er angespielt wird, mit einem Tempo-Dribbling dann auch schießen kann, weil er hat einen perfekten Schuss. Der Marc war ein Strafraumstürmer par excellence und deshalb, da hätte ich auch so gerne einen Strafraumstürmer, der dann sehr gut da eben mit dem Marco harmonieren könnte und für noch mehr Kreativität im Offensivspiel sorgen kann.
Also du hättest gerne so einen späten Zlatan Ibrahimovic als...
Nein, ich hätte
Marco
einen
Arnautovic.
Jungen Marc Janko.
Einen jungen Marc Janko, ich verstehe. Lasst uns über die EM-Quali sprechen. Die geht jetzt natürlich in die finale Phase. Marc, du warst noch dabei vor dem Sommer. Dieses Team, ist es bereit für die EM-Quali? Du hast dich schon einmal erfolgreich mit dem Nationalteam qualifiziert für die EM 2016.
Ich denke schon. Also speziell nach den letzten Auftritten der Mannschaft, da habe ich großes Vertrauen, dass sie es schaffen werden, weil ich einfach einen anderen Spirit gesehen habe auf dem Feld, eine andere Körpersprache wahrgenommen habe bei dem ein oder anderen Spieler und ich habe so das Gefühl von außen gehabt, dass das innerteam hierarchisch jetzt momentan passt oder dass Sachen einfach vielleicht ausgesprochen worden sind, die davor nicht so gepasst haben und ich glaube, dass die Jungs es packen werden, ja.
Hast du das Gefühl, dass dieser Umbruch, der dann stattgefunden hat, gewissermaßen nach der Euro 2016, dass der dann länger gedauert hat, als man sich vielleicht vorgestellt hätte, direkt danach?
Ja, es lag ja auf der Hand, dass einiges verändert werden musste aufgrund Rücktritten, aufgrund des neuen Trainers, der neuen Philosophie, die ins Team gebracht worden ist. Und sowas braucht einfach Zeit. Und wir wissen ja alle, Zeit hat man nicht im Fußball, in diesem Fußballgeschäft. Da wirst du sofort dann logischerweise an Ergebnissen gemessen. Und wenn die nicht dementsprechend sind, dann kommt der Gegenwind. Und den gab's. Ich war noch dabei, als es Gegenwind gab. Und dann habe ich mich aus der Affäre gezogen mit deinem Karriereende.
Man sagt ja manchmal, Zeit heilt alle Wunden, Fredl. Ist jetzt schon so viel Zeit vergangen, dass man das Gefühl hat von außen, das Nationalteam ist wieder eine Einheit, wenn man drauf schaut?
Ja, zunächst glaube ich, sollten wir etwas bedenken. Wir haben einen sehr schlechten Start in diese Gruppe gehabt, mit zwei Niederlagen, zu Hause gegen Polen und dann noch in Israel. Und danach war man praktisch schon in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand. Und sollte eine Mannschaft in sich nicht sich gefunden haben, sollte es hier verschiedene Fliehkräfte geben, weil keine Hierarchie da ist oder weil vielleicht der Trainer nicht akzeptiert wird von manchen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Komponenten, die ein Team auseinander dividieren können. Das ist aber nicht der Fall gewesen, weil sonst hätte man diese Spiele, wo man schon mit dem Rücken zur Wand gestanden ist, nicht für sich entschieden. Das dürfen wir nicht vergessen. Es war jede dieser nächsten Partien, wenn man da verloren hätte, wäre eigentlich schon alles erledigt gewesen. Aber man hat das gewonnen und gewonnen und gewonnen, hat auch in Polen jetzt einen Unentschieden geholt. Daher hat man schon gesehen, dass das Team insgesamt auch auf der psychischen Ebene intakt ist.
Man spricht ja immer so gern von den Leadern in der Kabine. Hat sich das verändert in den letzten Lehrgängen, wo du dann dabei gewesen bist?
Ich glaube nicht, dass es sich großartig verändert hat. Das ist wie bei so vielen Dingen ein fließender Übergang gewesen. Jüngere Spieler, die jetzt momentan mehr Verantwortung übernommen haben, sind da in diese Rolle reingewachsen. Als ich noch dabei gewesen bin, war es so, dass sie zwar hinten dran waren, aber schon auch immer wieder ihr Wort oder ihre Stimme erhoben haben. Und dass sie auf jeden Fall jetzt mehr Verantwortung übernehmen, sieht man auf dem Feld auch. Und auch in den Interviews, was sie sagen und wie sie Sachen sagen, das deutet schon darauf hin, dass sie sich ihrer Rolle mehr bewusst sind als davor.
Also besonders eindrucksvoll habe ich gefunden, jetzt wie sich Conny Leimer beispielsweise entwickelt hat im Nationalteam und der dann auch von Marko Arnautović das Lob abgestaubt hat, dass die Jungen im Mittelfeld die ganzen Meter gehen, die dann gewisse andere, wie er beispielsweise auch, eben nicht mehr gehen kann vielleicht. Deutet das auch darauf hin, dass es eine neue Akzeptanz dann gibt?
Na gut, man muss ja dazu sagen, dass es wenige Spieler auf dem Planeten gibt, die so viele Kilometer fressen wie der Conny Leimer in einem Spiel. Das ist echt unfassbar. Und das auch noch in einem Tempo, das ja fast nicht zu glauben ist. Deswegen ist er schon immer eigentlich für mich gewesen ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und aus welchem Grund auch immer war er bislang im Nationalteam ein U-Boot. Also man hat ihn zwar wahrgenommen auf der Kaderliste, aber der Trainer hat ihm leider Gottes bisher noch nicht so die Bedeutung geschenkt, die er sich verdient hätte. Und momentan scheint so, dass es sowohl im Nationalteam, aber auch auf Clubebene, dass man da sein Potenzial erkannt hat und wie wichtig solche Spieler für eine Mannschaft sein können, die einfach überall dort sind, wo der Ball ist oder wo es gerade brennt. Der spult einfach extrem wertvolle Kilometer ab und solche Spieler brauchst du einfach, wenn du auf einem gewissen Niveau spielen willst, weil eins ist auch klar, wenn die Qualität jetzt nicht Weltklasse ist, dann kann man den Gegner schon bis zu einem gewissen Grad so lästig sein, dass man ihn einfach niederläuft.
Bei ihm war es eigentlich fast eine glückliche Fügung, dass er dann zu seinem Einsatz gekommen ist in Klagenfurt damals.
Ja, von außen hat es einen Eindruck gemacht. Wir wissen ja natürlich jetzt alle nicht, wie der Teamchef entschieden hätte, wenn das nicht passiert wäre, aber
Julian Baumgartlinger fit gewesen wäre in dem Fall.
Ja, also das wissen wir jetzt nicht, aber als Trainer kannst du es ja immer so drehen, dass du sagst, ich habe das genauso gesehen und jetzt war der richtige Zeitpunkt und jetzt klopft es mir auf die Schulter.
Hast du auch viel gedreht, Fredl, als Trainer?
Mit Sicherheit.
Na, auf diesem Niveau natürlich muss man schon Ideen haben, also klarerweise.
Na, aber als Trainer kannst du ja immer, du kannst die Sachen immer zu deinen Gunsten so darstellen, auch auf welchem Niveau auch immer, dass du sagst, wenn du jetzt einen Spieler draußen hast, beispielsweise Spieler X, dann kommt der rein, schießt drei Tore, sagst, da siehst du, ich wollte dich nur kitzeln. Jetzt hast du dein Potenzial abgerufen, jetzt hast du Gas gegeben. Wenn er reinkommt und schießt keine Tore, kannst du sagen, ja, ich hab's ja gesagt, du bist ein Taugenichts.
Ja, die Sache ist die natürlich als Trainer, auch beim Club und natürlich erst recht bei der Nationalmannschaft, ist das meiste die Kommunikation. Weil beim Team, ja, da hast du nicht viele Trainingseinheiten, wo du sozusagen den Spieler im Training fordern kannst. Da geht es ja hauptsächlich darum, dass du ihm verbal und vielleicht mit anderen Mitteln vermittelst, was du von ihm erwartest und erhoffst und aus ihm herauskitzeln musst. Ja. Also der Teamchef ist in Wirklichkeit einer, der die Spieler so behandeln muss, dass er dann auf dem Spielfeld das tut, wovon er eigentlich träumt, der Teamchef. Und das ist eine extrem schwierige Aufgabe, weil dir fehlen die Trainingseinheiten im Großen und Ganzen. Du arbeitest nicht ein Jahr direkt mit der Mannschaft, sondern immer nur bei Lehrgängen. Und da ist ganz klar, dass die Kommunikationsebene die wichtigste ist überhaupt. Und daher, ich glaube, wir sehen es jetzt auch zum Beispiel in der deutschen Bundesliga mit Marco Rose, ist jetzt zwar eine Clubmannschaft, aber wie er in Salzburg mit den Spielern umgegangen ist und jetzt bei Gladbach mit den Spielern umgeht, die sind Erster. Ja,
aber du sagst es ganz selber, also ich glaube, dass es nicht ein Thema ist von Nationalteam oder Club, sondern dass es generell im Fußball so ist, dass ab einem gewissen Niveau kannst du den Spielern jetzt nicht mehr viel beibringen, weil einfach eh schon genug vorhanden ist und da ist es einfach wichtig und entscheidend, dass du ein guter Psychologe bist, wie du mit Menschen umgehst und welche Menschenführungsqualitäten du hast. Und wenn du da ein Ackerbatzel bist, dann wirst du eine Mannschaft nicht mittelfristig mitreißen können und erreichen können und dann gibt's mit der Zeit zu viele faule Äpfel, die dann einfach den Obstkorb ungenießbar machen.
Ist Franco Foda ein guter Krisenmanager? Weil nach dem Start in die EM-Quali, jetzt kann man natürlich sagen, ja, alles wunderbar, aber wie hast du ihn erlebt?
Naja, sagen wir mal so, ich war ja noch da, als die Krise voll am Dampfen war, und da hat er eigentlich seine Sache sehr, sehr gut moderiert, wie ich gefunden habe. Und es scheint jetzt, dass es auch von außen so weitergegangen ist und dass sie jetzt wieder auf einem richtig guten Weg sind.
Was man immer wieder hört, bleiben wir bei Franco Foda, dass der sehr hart trainieren lässt beim Nationalteam. Was sind da deine Erinnerungen dran? Weil es war schon augenscheinlich in den vergangenen Lehrgängen, dass es immer relativ viele kurzfristige Absagen gegeben hat. Natürlich gibt es Verletzungen, das will ich gar nicht absprechen. Aber trotzdem war das irgendwie ein bisschen auffällig.
Ja, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist richtig, dass er viel verlangt, auch in den Trainingseinheiten von den Spielern. Und dass das für den einen oder anderen ungewöhnlich ist, auch in vom Zeitpunkt her, ist auch ab und zu verständlich. Aber der Trainer ist der Taktgeber, und wenn der sagt, springen, dann müssen wir springen. Oder in der Vergangenheit, dann musste ich springen, aber jetzt Gott sei Dank nicht mehr.
Naja, ich muss mich natürlich hier auch einmengen, weil der Ausdruck hart im Zusammenhang mit Training, da muss man ein wenig differenzieren. Wenn man die Leistung, die ein Spieler bringen kann, auf drei Ebenen analysiert, ja, ich mache hier jetzt also eine Art, soll ich sagen, ein Bild, das man dann zum Ganzen zusammenfügen muss, aber um das zu verstehen, mache ich das Bild in drei Elementen. Die unterste Ebene ist die Werkzeugebene, das heißt, jenes Werkzeug, das ein Spieler hat, um dann Handlungen zu vollführen. Zu dieser Werkzeugebene gehört das energetisch-konditionelle, also das Körperliche, und dazu das technisch-koordinative. Ja, das ist die unterste Ebene. Drüber stülpt sich die Verhaltensebene. Das heißt also, wie agiert der Spieler dann auf dem Spielfeld? Man könnte auch sagen, es ist die taktische Komponente des Spielens. Und die dritte Ebene, ganz drüber, ist die psychosoziale Steuerungsebene. Das heißt, wie geht der Spieler mit sich um bei einem Spiel und sozial, also mit seinen Mitspielern, teilweise auch mit Gegenspielern und Schiedsrichtern und so weiter. Und auf diesen drei Ebenen kann ein Trainer jetzt einwirken beim Training. Also auf der Werkzeugebene, auf der Verhaltensebene und auf der Steuerungsebene. Und wenn du jetzt von hart sprichst, dann schwingt sofort bei dir mit, hart betrifft rein die energetisch-konditionelle Seite des Trainings. Heißt also, die körperliche, dass sie sozusagen hin sind. Aber hart kann auch bedeuten, auf dem taktischen, und die laufen gar nichts, sondern die verschieben oder die gehen auf dem Feld spazieren, um die Idee des Trainers für dieses Spiel, die taktische nämlich, zu trainieren. Und das ist hart für den Kopf. Ja? Also da wirst du gefordert im Geist, aber gar nicht so sehr gar nicht so sehr körperlich. Sagen will ich, der Ausdruck hart im Zusammenhang mit Training kann völlig unterschiedliche Bedeutungen. Ja,
dann frag doch einfach nach, wie er es gemeint hat, bevor es jetzt ein Diagramm den Leuten zumute ist.
Ich weiß ja sofort, dass er gemeint hat, dass sie dann hin sind, also dass sie körperlich trainiert haben, und das hast du auch gemeint. Und ich habe jetzt wollen indirekt die Frage stellen, und deshalb stelle ich es an dich, Marc.
Bitte.
Werkzeugebene, Verhaltensebene, Steuerungsebene. Hartes Training, Franco Foda. Wo?
Ein intensiv körperlich forderndes Training. Das war einfach oft der Fall bei ihm. Auch ab und zu mal kurz nach dem Spiel oder in Vorbereitung vor einem anstehend wichtigen Spiel. Und ist in meiner Karriere auf jeden Fall ungewöhnlich gewesen, auch vor allen Dingen auf Nationalteam-Ebene, weil die Spieler ohnehin schon in einem nahezu 3-Tages-Rhythmus gespielt haben. Jetzt kann man dem dagegen halten, natürlich, wenn man auf diese mentale Ebene wenn man die trainieren möchte, eine Resilienz quasi sich aneignen möchte, dann, und die Spieler gehen da quasi über den Punkt drüber, dann macht das etwas mit den Spielern, und dann merken sie, okay, vielleicht in Momenten, wo sie im Match, wo ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich jetzt ausgelaugt und müde, dem darf ich mir nicht hingeben, sondern muss da einfach, wieder den Schweinehund überwinden, wie es so schön heißt, und vielleicht wollte er das aus dem einen oder anderen rauskitzeln. Aber ich bin momentan nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist.
Dann lasst uns über die aktuelle Ausgangssituation sprechen, des Nationalteams. 4 Spiele stehen noch aus. Sind das 4 Pflichtsiege in deinen Augen?
Ja, Pflichtsiege gibt's ja heutzutage nicht mehr, aber sie werden gut beraten, wenn sie jetzt aus den nächsten 4 Spielen 4 Siege holen, weil dann sind sie dabei und ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, dass die Mannschaft das machen wird, speziell bei diesem neuen Modus, wo die ersten zwei zur EM fahren, hat die Mannschaft einfach zu viel Qualität und das zeigt sich auch momentan, dass sie zu Hause bleibt.
Ja, diese 4 Spiele, da glaube ich, ist ein Spiel herausragend in dem Zusammenhang zu erwähnen. Das ist das übernächste. Ich mache zwar jetzt den Fehler, weil das soll kein Trainer machen, weil das nächste Spiel ist das Wichtigste, aber ich nehme doch an, dass wir Israel in diesem Heimspiel bezwingen können. Und dann gibt es diesen Gang nach Slowenien. Und Slowenien ist in diesem Fall jetzt dieser Berg, den es zu überwinden gilt, weil sollte man in Slowenien verlieren, dann wird die EM-Qualifikation außer Reichweite sein. Daher sehr interessant, wie wir dann mit dieser Situation umgehen, weil das ist dann natürlich ein extremer Druck auch auf die Steuerungsebene. Und ich hoffe, wir sind hart genug darin, solchen Dingen standzuhalten.
Dann gehen wir es chronologisch an. Bei Slowenien, über das sprechen wir später, aber bei Israel, da sticht auf alle Fälle heraus Munas Dabur. Der hat bei Salzburg alles abgerissen, was es abzureißen gibt. Und jetzt bei Sevilla spielt er überhaupt keine Rolle. Auch im Nationalteam hat er sich zuletzt hinter schon Weißmann anstellen müssen. Marc, du kennst diese Situation. Wenn du zu einem neuen Verein kommst und dann steht man einfach. Wie brutal ist es dann, wenn man einfach überhaupt kein Land sieht? Ich spreche jetzt auf deine Zeit in Trabzon natürlich an.
Sehr, um es kurz zu beantworten, aber ich glaube, das verdeutlicht jetzt auch wieder mal, dass es im Fußball einfach nicht immer nur um Leistung geht, sondern einfach auch sehr viel um Politik und dass das ab und zu eben auch so Weltklasse-Spieler, also Weltklasse-Spieler, ist ja noch europäische Klasse, können wir absolut attestieren, den Munas Dabur. Und dass es solchen Spielern einfach von heute auf morgen passieren kann, dass sie zum neuen Verein kommen, auf einmal, schwupps, kommt ein neuer Sportdirektor und du hast einfach keine Chance mehr, da irgendwie in die Mannschaft reinzufinden. Du kannst gut trainieren, du kannst dich lernwillig zeigen, du kannst mit guter Einstellung vorangehen. Das bringt alles nichts. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Sowas ähnliches hat der Basti Brödel jetzt auch in Watford erfahren müssen. Wurde Spieler der Saison, neuer Trainer. Auf einmal kannst du machen, was du willst. Du kommst nicht mit dieser Mannschaft rein. Und das ist für alle auch so eine gewisse Erinnerung, dass man einfach nicht immer nur sagen kann, ja, der hat sich nicht durchgesetzt, sondern da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Und da muss man auch ein bisschen das ganze Bild beleuchten, um dann wirklich ein Urteil abgeben zu können, anstatt dann irgendwie lapidar zu sagen, ja, der hat sich nicht durchgesetzt. Und dann braucht man auch ein bisschen dieses Glück, dass vereinspolitisch alles passt in deiner Karriere, dass jeder dir gut gesehen ist, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist man von heute auf morgen weg und spielt keine Rolle mehr.
Also das Basti Brödel angesprochen, natürlich eine sehr bittere Situation bei ihm. Jetzt hätte er endlich wieder einmal gespielt bei Watford und dann hat er sich gleich wieder verletzt. Franco Foda hat ja gesagt, wenn Basti Brödel fit ist, dann ist er bei ihm eigentlich gesetzt. Ist jetzt leider, muss man wirklich sagen, auch schon ein Zettel her. Fredl, Munas Dabur oder Sean Weißmann, wer ist für dich der bessere Stürmer?
Besserer Stürmer ist ein...
Wer gefällt dir besser?
Nein, also ich denke, dass Munas Dabur zu Salzburgs Zeiten gezeigt hat, was für ein großartiger Fußballspieler er ist. Er ist extrem talentiert im Spiel mit der Mannschaft. Da hat er sehr viel geleistet in diesem Zusammenhang, dass man eben als Gegner von Salzburg nie ausrechnen konnte, weil sich auch der Dabur eingeschaltet hat in Doppelpässe, in Spiel zum Dritten, in Dribblings. Also er war von allen diesen Seiten her extrem beschlagen. Sean Weißmann ist für mich ein anderer Spielertyp. Er ist viel klarer zu berechnen, als es Dabur ist. Er ist ein geradliniger Mann, der große Abschlussqualitäten hat, das zeigt er ja gerade beim WRC, aber insgesamt denke ich, dass von der Ausrechenbarkeit und von den technischen Qualitäten Munas Dabur sicherlich stärker ist als Sean Weißmann.
Und vor allen Dingen, er hat es ja auf internationaler Bühne schon eindrucksvoll gezeigt, dass es dort auch funktionieren kann. Und
Sean Weißmann auch, auswärts.
Ja.
Bei Gladbach, gut, eine Partie, kann man jetzt auch sagen.
Genau, aber letztes Jahr, die Serie der Salzburger in der Europa League, die war schon beeindruckend, da hat er einen ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen. Dass es dann vor allem hinten raus dann auch noch funktioniert hat, das war ja schon fast gefühlt jedes Spiel Champions League von den Namen her, und da hat er einfach auch wesentlich dazu beigetragen, dass sie erfolgreich gewesen sind. Und schon weiß man, ist, was internationales Paket betrifft, noch ein, Achtung Wortspiel, weißes Blatt.
Wer sticht denn sonst noch heraus bei Israel? Wer ist euch denn in Erinnerung geblieben von der ersten Partie?
Ja gut, Sahavi. Wenn ich das richtig ausspreche. Der war schon damals, als ich mit Basel gegen Maccabi gespielt habe, ein für uns Unglücksfaktor damals, weil einfach aus dem Nichts die Tore zielen, und wir sind dann quasi aus der Champions League rausgeflogen. Ein ungemein gefährlicher Stürmer, der, wie wir auch gesehen haben, von der Distanz ganz, ganz nett trifft oder treffen kann. Spielt jetzt aktuell in China, da auch wieder der Querverweis zur Marco-Situation, dass Spieler, die in China spielen, nicht unbedingt jetzt außer Mode sind, und dennoch, solche Spieler können dennoch Spiele auf dem Niveau entscheiden. Und ich möchte nochmal hier einwerfen in die Runde, dass, weil das immer wieder auch mal gefragt wird von dem einen oder anderen Medienvertreter, ob das jetzt ein Nachteil für das Nationalteam ist, dass der Marco jetzt in China spielt. Ich sehe es ganz klar als Vorteil, weil er einfach körperlich nicht so gefordert wird, und um wieder zurück zum Zahavi zu kommen, ein ganz gefährlicher Stürmer.
Ja, möchte ich kurz nachhaken. Hat dir das Spaß gemacht, diese Flüge damals aus Australien nach Österreich?
Ganz klar nein, aber es ist, schon bei mir war es ja insofern eine Situation, anders wie bei Marco, ich musste ja quasi einen Tag anreisen. Marco muss jetzt nur, in Anführungszeichen, wie lange fliegt man von China daher? 12, 13 Stunden, irgendwas sowas in 3.9. Und das ist natürlich eine ganz andere Belastung und ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, und ich glaube nochmal, dass Marco mit der aktuellen Situation deswegen besser umgehen kann, weil er einfach körperlich nicht so gefordert wird und nicht so abgenützt hier erscheint beim Nationalteam. In England ist es einfach eine unglaubliche Intensität, die hier tagtäglich auch in Trainingseinheiten gelebt wird. Und in China kann er sich vielleicht die nötigen Pausen holen und reist dann einfach, auch wenn es jetzt komisch klingt, frisch an wie aus England.
Wir müssen noch kurz, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen?
Ich möchte noch was sagen. Also wir haben vorhin von Spielern gesprochen, von Israel. Ich denke, die größere Achillesferse, die Israel hat, ist eine andere, nämlich das dynamische Fußballspiel, ja, das, wenn es wirklich ins Eingemachte geht körperlich, da haben die Israelis natürlich einen gewissen Nachteil. Während wir schon besprochen haben, dass unsere Akteure von Alaba, man weiß zwar nicht, ob der spielt, bis Arnautović, Woche für Woche eine intensive Sache haben in der Meisterschaft, aber auch natürlich im Trainingsprozess. Das heißt, die sind gestählt in einer gewissen Art und Weise. Sie können also auf einem hohen Niveau Gas geben. Bei Israel hingegen ist das nicht so sehr der Fall. Da sind zwar einige Spieler im Ausland tätig, aber insgesamt ist die israelische Liga, was das dynamische und körperliche Spiel betrifft, schon eher gemächlicher unterwegs. Deshalb glaube ich, sollte die österreichische Nationalmannschaft von der ersten Minute an Gas geben, dann wird das Israel über die ganzen 90 Minuten nicht erblasen, wie man so schön sagt. Und der Trainer Herzog hat ja das letzte Mal auch sehr intensiv dieses Verhalten, speziell bei der Niederlage in Slowenien, kritisiert, dass sich manche Spieler einfach zu leicht machen.
Da haben anscheinend Spieler sogar geweint in der Umkleidekabine. Kannst du dir das vorstellen?
Schon weiß man, naja, hat das verneint.
Das weiß man nicht, weil...
Ist natürlich ein Blödsinn.
Jedenfalls... dazu kommt noch eine zweite Komponente, dieser Yom Kippur, der jetzt ja auch kurz vor diesem Länderspiel der Fall ist.
Der neue Transfer von Israel, ne? Mhm. Nein, ist natürlich ein zum Feiertag
ein zur Feiertag, Erklärung. Na klar.
Feiert ihr jetzt nicht.
Aus religiösen Gründen kann man, wenn man also, stark religiös ist, nicht Nahrung zu sich nehmen
auch für einen trinken.
Tag und auch nicht trinken, also weder flüssig noch fest. Das bedeutet natürlich, das ist auch eine gewisse Substanzschwächung, die man hat. Und ich sage es noch einmal, die Achillesferse für Israel ist in diesem Spiel, wenn Österreich körperlich dynamisch agiert, dann wird man aus österreichischer Sicht dieses Spiel gewinnen.
Hättest du dir das vorstellen können, einen Tag vor so einem wichtigen Spiel nichts zu essen, nichts zu trinken?
Nein, aber ich glaube auch an was anderes wie die Kollegen aus Israel. Deswegen ganz klar nein.
Was macht es mit einem. Ich meine, gefastet hast du vielleicht auch schon einmal in deinem Leben, aber danach wahrscheinlich keinen Spitzensport betrieben.
Ja, wie es der Friedrich schon gesagt hat, es ist ein ungemeiner Substanzverlust, weil du musst dich ja körperlich auf quasi Höchstleistung vorbereiten, und wenn du dem Körper da einen Tag die Energie quasi entziehst, ob es jetzt flüssig ist oder fest mit fester Nahrung zugeführt wird, dann ist das, glaube ich, relativ suboptimal für den Körper.
Lass uns noch über Andi Herzog sprechen, du hast ihn schon angesprochen. Der ist ziemlich durch die Decke gegangen nach dieser Slowenien-Partie, weil ja, es eben den späten Verlusttreffer dann noch gegeben hat und die Niederlage.
Wie hättest du reagiert, Frell?
Ähnlich wie er, weil der Andi war ja ein Vorzeigeprofi, das wissen wir alle, hat über 100 Mal für Österreich gespielt, also der weiß ja, worum es im Fußball geht. So, und jetzt
sprichst du so flüssig Englisch wie er?
Noch flüssiger. Jedenfalls hat er jetzt diese Trainerstation zum ersten Mal als Cheftrainer, weil bei Klinsmann war er immer Assistent, wahrgenommen und sieht plötzlich eine Riesenchance, dass er sich mit diesem Team qualifiziert. Das wäre ja auch für ihn, nicht nur für den israelischen Verband, sondern für ihn persönlich ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen, wenn man da zu dieser Europameisterschaft fährt. Und jetzt passiert Folgendes, man ist voll dabei und dann durch Dummheiten, das muss man wirklich ganz genau so sagen, verschenkt man zumindest einen Punkt, womöglich sogar drei gegen Slowenien, und mit diesen Punkten wäre man jetzt aktuell Zweiter. Das heißt, man könnte zu Österreich fahren, vielleicht Österreich eine verpassen und eigentlich ist man dann schon dabei. Und das hat der Andi schon gesehen, dass es nur wegen Blödheiten innerhalb seines Teams dorthin kommt, dass weder der Verband in den Genuss eines Erfolgs kommt, aber ganz speziell er. Und da würde ich natürlich auch durch die Decke gehen, weil bis jetzt hat man ja immer vorgeworfen, hat noch keine Trainerstation und so weiter und so fort. Und das war jetzt seine Riesenchance, aufzuzeigen und sagen, schaut her, ich hab's euch bewiesen, ich kann das auch. Und daher ist es absolut menschlich, dass er in diesem Fall eben eine Seite gezeigt hat, die man vielleicht von ihm nicht gekannt hat.
Ich finde aber auch, ungeachtet dessen, wie die Qualifikation jetzt für die Israelis enden wird, dass er bereits jetzt gezeigt hat, dass er etwas mit einer Mannschaft entwickeln kann, dass er eine Mannschaft so weit auf Schiene bringen kann, weil davor waren ja die Israelis, haben ja quasi nicht stattgefunden auf internationalen Parketten. Jetzt haben wir jetzt schon einige Spiele in der Quali sehr, sehr gut bestritten, und ich glaube, das war schon ein Fingerzeig vom Haupttrainer Andi Herzog, dass er das sehr wohl auch kann, weil ihm das eben, wie gesagt, jahrelang nachgesagt worden ist. Dafür kann er nichts, dass er Co-Trainer installiert worden ist. Irgendwann musste einfach die Chance bekommen, und die hat er jetzt von Israel bekommen, und ich glaube, seine Sache macht er sehr, sehr gut.
Ich springe jetzt wieder zurück nach Österreich. Du hast vorhin schon David Alaba angesprochen. Der ist verletzt zum Team angereist. Hättest du so etwas gemacht in deiner Zeit?
Ich habe, wenn ich verletzt gewesen bin, dann ist das meistens während des Teamlehrgangs passiert. Also ich bin nie quasi in den Genuss gekommen, mich vom Doki gesund pflegen zu lassen. Habe ich noch nie gemacht, nein. Aber ist gang und gäbe, ist relativ üblich bei wichtigen Spielern. Und David ist absolut ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Habt ihr gelesen, wurde mit Bayern abgesprochen. Der Trainer hat das mit Salihamidzic dementsprechend entschieden. Und was jetzt dabei rauskommen wird, ob er jetzt fit werden wird oder nicht, das werden die nächsten Stunden zeigen.
Jetzt hat es da wieder ein riesiges Theater gegeben. Bei Bayern ist es fast schon an der Tagesordnung, die Geschichte mit Neuer, dass der nicht mehr abgestellt wird, wenn er nicht Stammspieler ist, die Geschichte mit Hernandez jetzt, mit Alaba, die Abstellungspflicht, darf an der irgendwie gerüttelt werden für Europameisterschaftsqualis, für Qualis, für Turniere?
Nein, weil dann wäre das Format Europameisterschaft tot. Wenn die Vereine sagen können, wir geben keine Spieler mehr für die Nationalmannschaften, dann ist das Ganze ad absurdum geführt, weil was wollen die Menschen sehen? Na, die Besten. Und wenn die nicht dabei sind, dann will das keiner sehen.
Wie siehst du das?
Ich glaube, dass es speziell ist bei diesem Fall, den du genannt hast, Manuel Neuer, dass das eigentlich eher mehr ein Politikum gewesen ist, sondern das hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie nicht abstellen wollten, sondern dass das so ein bisschen eine Anführungszeichen harmlose Drohgebärde ist, dass man einfach sagt, ja, dann kommt halt nicht mehr, wohl wissen, dass sie den abstellen müssen. Aber sie wollten damit, oder Hoeneß und Salihamidzic wollten das erreichen, dass sie einfach ja ein bisschen Politik machen für die Position von Neuer und ihn da ein bisschen auch den Rücken stärken. weil allein schon, dass man so einen Mann in Frage stellt, ist auch für mich relativ kurios gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben halt das Problem, dass mit Ter Stegen ein anderer absoluter Weltklasse-Mann zur Verfügung steht. Und jetzt geht's, sind wir wieder beim Thema, um Politik und was dem Trainer am besten gefällt.
Aber könntest du dir auf Sicht vorstellen, dass die Vereine da noch stärker einwirken, jetzt auf diese ganze Abstellungsgeschichte, weil sie sagen, ja, wir zahlen ja das Gehalt und wenn sich der dann da wehtut, das ist ja auch schon manchmal eine alte
Leine. Genau das, was der Freli gesagt hat, weil dann muss man das ja zu Ende denken und dann ist ja die Großereignisse sind ja dann quasi tot, weil dann gibt's weniger Zuschauer bei den Großevents und dann ist ja alles, da gibt's ein Rattenschwanz, der da nachgezogen wird und dann wird ja der Fußball auf dieser Ebene viel uninteressanter, wenn die Vereine auf einmal das Zepter in der Hand haben und sagen, die schicken wir nicht, so geht's nicht.
Ich stelle jetzt eine provokante Frage. Ist das Nationalteam ohne David Alaba vielleicht sogar besser?
Nein.
Auch ganz klar nein. Also ich verstehe natürlich die Frage und auch die Statistik dahinter kenne ich auch. Ja. Das von den, was war das, letzten 9 Spielen ohne David Alaba wurden wie viele gewonnen? 8 oder 7? Was war das irgendwie so in dem Dreh? Aber Fakt ist, dass er nach wie vor ein Weltklasse-Spieler ist und dass er einen enormen Erfahrungsschatz mitbringt, die eben auch, und da sind wir wieder beim Thema Israel, wenn dieser Spieler, der da Hüse spielen möchte, kurz vor Schluss am eigenen 16er, den Erfahrungswert von David Alaba hätte, dann hätte er den Ball über die Tribüne gedroschen und dann wäre das nicht passiert. Der Andi wäre nicht zum Raubmörder geworden in der Kabine. Und Erfahrung ist ein ganz wichtiger Aspekt auf dem Niveau und den hat David unbestritten. Dazu kommt noch eine gehörige Portion Qualität und menschlich ist es sowieso ein feiner Kerl, deswegen ist auf jeden Fall eine absolute Bereicherung und wenn er ausfallen sollte, ein schmerzhafter Ausfall.
Hat Franco Foda seine Rolle die Rolle für David Alaba im Nationalteam jetzt gefunden? Findest du ihn auf der Außenbahn besser als im Zentrum? Du hast ja mehrheitlich eigentlich mit David Alaba im Zentrum zusammengespielt im Nationalteam.
Genau, deswegen kann ich dazu wenig sagen, wie das sich am Feld anfühlt. Du hast ihn
ja dann auch noch erlebt jetzt bei deinen letzten Auftritten.
Die Sache ist, dass ich das eben hautnah miterlebt habe, dass er sowohl im Mittelfeld genauso entscheidende Rolle spielen kann bei Österreich. Er bringt eine irrsinnige Dynamik ins Spiel mit seinen Antritten, mit seiner Übersicht. Aber Fakt ist auch, dass er auf der Linksposition einer der besten der Welt ist. Und die Thematik bei David kann ich insofern auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Da sind wir wieder vielleicht bei dem altösterreichischen Problem, entweder nur schwarz oder weiß und vor etlichen Jahren vor ein paar Jahren muss man eigentlich sagen, war er noch everybody's darling und jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er sich wirklich erklären kann, wie er momentan in diese Rolle so ein bisschen gedrückt wird, dass er so ein bisschen der Sündenbock für den einen oder anderen geworden ist, für diverse Ergebnisse, die nicht so eingefahren worden sind in einem Mannschaftssport. Das ist schon kurios, wie schnell es in Österreich gehen kann, dass man da auf einmal abrutscht in der Beliebtheitsskala.
Wie siehst denn du seine Rolle?
Ich denke, das ist eine ganz einfache Antwort. Die Antwort liefert der Teamchef, weil der schaut sich an, was macht der Gegner, was sollten wir machen und welcher Spieler hilft mir auf welcher Position am meisten. Das kann sein in einem Spiel, dass Alaba links spielt. Das kann aber auch sein in einem Spiel, das im Zentrum spielt. Das heißt, die Aufgabe, die der Teamchef hat, sich ein Bild zu machen darüber, wer sind die richtigen Personen auf welchen richtigen Spieler auf welchen Positionen? Und das kann im Falle von Alaba beide sein.
Aber die Frage war ja, wie du entscheiden würdest, wo du im besten.
Ich habe gesagt das gerade. Ich würde das eben von Spiel zu Spiel entscheiden. Also nicht mich festlegen und sagen, so, du musst jetzt das machen, sondern eben sozusagen strategisch denken.
Also polyvalent.
Polyvalent ist ein guter Ausdruck. Ja.
Aber wo siehst du ihn prinzipiell am besten?
Ich sehe ihn am besten auf der linken Position, an der Linie.
Danke für deine Antwort, Fredl. Dann möchte ich euch noch einen Ergebnistipp abbringen. Österreich gegen Israel am Donnerstag.
Ich sage 3-1 für die Burschen.
Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich tippe auf ein 4-0.
Und dann in Slowenien?
In Slowenien wird es ein 1-2 für Österreich.
Also ein Sieg für Österreich demnach.
Ja, deswegen sage ich 1-2.
Ja. Da bin ich d'accord. Ich würde auch 2-2-1 für Österreich tippen.
Das ist doch schön. Und dann wäre die Tür zur Europameisterschaft schon sehr weit offen. Die Europameisterschaft noch abschließend, weil dieses Format einer Europameisterschaft, die quer über den gesamten Kontinent und eigentlich noch fast darüber hinaus, weil wenn man Baku jetzt anschaut, das ist schon wirklich sehr, sehr östlich, sich anschaut, macht das Sinn? Du kennst eine Europameisterschaft in einem Land.
Ich kenne das in einem Land, aber spätestens nach der WM-Vergabe nach Katar, wo man quasi in Hallen spielen wird müssen, weil sonst zerglühen die Spieler, muss man, glaube ich, nicht immer über Sinnhaftigkeit reden, sondern es einfach so akzeptieren, was da entschieden worden ist und
hinnehmen.
Hinnehmen und dorthin reisen, wo das Flugticket ausgestellt wird.
Aber in diesem Zusammenhang mit der jetzigen Europameisterschaft 2020 tut eines natürlich schon weh. Österreich ist gar nicht in den Fokus gekommen, ein Veranstalterstadion zu stellen.
Sollen, auf der genau, Hohenwarte?
Um das geht es ja in dem Zusammenhang. Wir sind immer noch dabei, uns Gedanken zu machen, ob wir ein Nationalstadion überhaupt brauchen. Oder. Das heißt, für internationale große Endspiele, Champions League Endspiel oder Euroleague Endspiel, beziehungsweise eben so wie jetzt, ein Stadion zu sein, das bei der Europameisterschaft Veranstalter ist, ist nicht der Fall. Das ist doch ein Wahnsinn, oder?
Ich habe schon letztens auf Sendung gesagt, ich habe in der Vergangenheit genug über Strukturen im österreichischen Fußball schon zum Besten gegeben und möchte mich jetzt der Stimme enthalten, weil man meine Meinung kennt.
Ja, aber siehst du es realistisch, dass ein Nationalstadion, ich sage jetzt, in den kommenden 5 Jahren beschlossen oder so gebaut wird in Österreich?
Ja, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob es realistisch ist oder nicht, weil gefühlt jedes Monat eine andere Wasserstandsmeldung zum Besten gegeben wird. Fakt ist, dass es meiner Meinung nach notwendig wäre für eine Nationalsportart Fußball. Und Fußball ist in diesem Land neben Skisport der Nummer 1 Sportart. Und da kann es nicht sein, dass man sich immer nur im Erfolg dann mit der Mannschaft gern zeigt, auch die Politiker. Und wenn es dann darum geht, ans Eingemachte zu gehen, in die Kopecken quasi reinzugreifen, dann die sich aus der Affäre stehlen. Und ich kenne die Problematik mit allen Facetten und sozialgerecht etc. Ja, das verstehe ich alles. Nur nochmal, wenn es andere Länder um uns herum schaffen, so ein Stadion hinzustellen, Ungarn etc., dann sollten wir das auch möglich machen, weil es am Ende des Tages nicht ein Fußballstadion werden wird, sondern auch ein Event-Ort, wo auch Konzerte stattfinden. Und wenn ich mir die Kartenpreise vom aktuellen Happelstadion anschaue, um die 56 Euro, glaube ich, da müssten schon ein schönes Buffet aufgebaut haben im Hintergrund, dass das gerechtfertigt wird. Und du musst einfach dem Fan, der mit seiner Familie möglicherweise dorthin geht, den musst du einfach mehr bieten können als einen Sitz, wo man gefühlt 150 Meter vom Spielfeld weg sitzt.
Und bestenfalls einen Fernstecher gleich mitgeben.
Einen Fernstecher muss man auch dazu nehmen. Es zieht, es ist ungemütlich. Also ich könnte da ewig sinnieren. Trainingsplätze haben wir noch gar nicht angesprochen. Also in meiner Zeit beim Nationalteam war es so, dass wir eigentlich immer die Platzwerte bitten mussten, dass sie uns den Platz für ein Nationalteam, was gerade trainieren möchte, spritzen. Wir haben teilweise auf Plätzen trainiert, wo die Wurzeln rauskommen. Also unfassbare Zustände, was da teilweise herrschen. Und da sind wir wieder bei der Politik. Wenn der Sport etwas will und wenn da so Sachen im Argen liegen, habe ich in der Vergangenheit mitbekommen, dass es zumindest von Verantwortungsseite her ganz, ganz schwierig ist, sowas öffentlich anzusprechen, weil man ja die Politik nicht verärgern will, weil man die auf seine Seite holen möchte. Aber also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es da enorm viele Dinge gibt, die da im Argen liegen und die einfach auch ein bisschen gerichtet gehören.
Hat dieses Ärgernis auch dazu beigetragen, dass du eigentlich auf dein Abschiedsspiel, das dir ja der ÖFB angeboten hat, verzichtet hast?
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich finde es einfach, dass es ein Abschiedsspiel sollte Spielern zustehen, Stichwort Andi Herzog, die über 100 Länderspiele haben, die wirklich enorm viel für das Land geleistet haben. Und
du hast Österreich zu ihm geschossen.
Ja, aber Entschuldigung, 70 Länderspiele, das haben einige andere auch und die haben auch kein Abschiedsspiel bekommen, sondern wirklich für herausragende jahrelange Leistungen und das wird einfach gemessen an den Nationalteamspielen und ich fand, dass es mir mit 70 einfach nicht zusteht und das wäre einfach zu viel Bahö, wie man in Wien sagt, um meine Person. Das fände ich eigentlich nicht passend. Deswegen habe ich da ganz klar gesagt, nein, danke. Freut mich sehr, dass mir das angeboten worden ist, aber lieber bei so Spielern dann wie Marco, wenn sie dann die 100 Marke Spiele erreichen werden, oder David wird das auch ganz sicher schaffen. Dort passt es noch eher.
Wirst du dann, du bist ja im Sommer als 50. Mitglied in den Legendenclub aufgenommen worden. Wirst du dir in Zukunft die Spiele im Stadion anschauen? Wirst du jetzt gegen Israel ins Stadion gehen?
Gegen Israel nicht, aber ich werde bei einem der nächsten Auftritte auf jeden Fall dabei sein, wenn die Jungs dann gegen Nordmazedonien das eintüten werden.
Also zum Feiern bist du dann da?
Genau, da bin ich dann da.
Friedl, glaubst du, dass es dann einen Grund zu feiern gibt im Herbst?
Na, das wäre natürlich dringend geboten, jetzt angesichts der Erfolge, die der Vereinsfußball in Österreich mit den Auftritten von Salzburg und WRC und LASK in Champions League und Euroleague bieten, wo es ja so einen Sog gibt, wo man richtig spürt, eine Aufbruchstimmung auch innerhalb der Liga, wäre es für das Nationalteam wesentlich, dass man im Konzert dabei ist, im Endspiel mit 24 Teilnehmern. Wir wissen, dass insgesamt 55 Teilnehmer gibt für die Qualifikation. 55 Verbände bewerben sich eben um diese 24 Endspielplätze und da muss einfach Österreich dabei sein. Das geht nicht, dass wir nicht dabei sind. Deshalb drücke ich fest die Daumen, dass wir eben die beiden Siege jetzt gegen Israel und gegen Slowenien holen werden. Und dann gibt es wirklich was zu feiern und ich werde neben dem Marc sitzen, dann gegen Nordmazedonien.
Bist du auch im ÖFB-Legendenclub? Das wusste ich gar nicht.
Ja, aber unter den Fußnoten nur. Rekord Nachwuchsnationalspieler.
Es hat Spaß gemacht. Danke für eure Zeit und euer Wort in des Fußballgottes Ohr, dass sich dann die Qualifikation ausgeht. Alfred Datter und Marc Janko, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Gerne.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Die ganze Woche gibt es Weltklasse-Tennis, unter anderem mit Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer. Die Rolex Shanghai Masters live die gesamte Woche nur bei Sky. Am Freitag gibt es wieder ein Spiel in der Erste Bank Eishockey-Liga. Da übertragen wir Red Bull Salzburg gegen den Villacher SV. Ebenfalls am Freitag startet die Formel 1 in Japan. Da wird in Suzuka gefahren. Und am Samstag gibt es Basketball live. Die Admiral Basketball Superliga mit BC Hallmann Vienna gegen die Vienna DC Timberwolves auf Sky Sport Austria 1 HD. Das Ganze könnt ihr natürlich live bei unserem Streamingdienst SkyX miterleben, ohne lange Bindung. Alle Infos dazu gibt's auf www.skysportaustria.at.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.